Hi, liebe Diana. Heute habe ich eine Freundin eingeladen, die vor über einem Jahr die Diagnose erhielt, vor der wir uns alle ein bisschen fürchten, auch wenn man weiß, dass die Krankheit inzwischen gut behandelbar ist, Brustkrebs. Und je länger wir miteinander sprachen, desto mehr dachte ich, was sie in dieser Zeit erlebt und gefühlt hat, sollte Platz bei uns im Podcast finden. Denn klar, das ist eine Krankheitsgeschichte, das ist immer hoch individuell, aber das Gefühlschaos, das betroffene Frauen in dieser Zeit durchmachen, ist wahrscheinlich ähnlich. Und ich denke mir, vielleicht hilft es der einen oder anderen zu wissen, dass sie damit nicht allein ist oder war. Und wer jetzt im Zusammenhang mit Wechseljahresthemen oder nach dem Hören der Folge denkt, oh ja, zum Thema Brustkrebs und was geht jetzt noch in Sachen Symptombehandlung der Wechseljahre, habe ich noch eine Menge Fragen. Hier die große Bitte, schreibt uns diese Fragen, denn Diana plant genau zu diesem Thema eine Folge. Schickt uns die Fragen an podcast@brigitte.de, damit Diana sie der Expertin, die sie einlädt, stellen kann. Jetzt aber zur Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Alexandra Hardorf. Sie ist Dokumentarfilmerin, Produzentin, Frau und Mutter in der Lebensmitte und eine Freundin von mir. Und wir beide sprechen heute über ihre Brustkrebsdiagnose, darüber, wie es ihr unter der Behandlung ging und heute geht und was sich seitdem in ihrem Leben und Denken geändert hat. Hallo, liebe Alexandra.
Hallo, Julia.
Es ist doch ein bisschen komisch, mit einer Freundin das zu machen, aber egal, wir machen das jetzt.
Das stimmt.
Vielleicht kannst du mal für die, die jetzt nicht deine Freundin sind, ein bisschen erzählen, wie war denn deine Lebenssituation, bevor du die Diagnose bekamst? Ich meine, bei vielen gibt es ja schon so ein Gefühl von, puh, jetzt ist die Rush-Hour des Lebens irgendwie geschafft. Warst du an so einem Punkt oder wo warst du für dich?
Im Grunde war ich genau an so einem Punkt, mehr sogar. Ich habe kurz zuvor einfach so einen nächsten Step gemacht in meiner Karriere, mit einer Freundin und Kollegin eine Firma gegründet, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt. Mhm. Beide Töchter erwachsen, zumindest die eine erwachsen, die andere fast erwachsen. Inzwischen ist sie aber auch schon 18. Genau, und das war so der Moment, wo ich so gedacht habe, Mensch, jetzt kann ich nochmal einen anderen Schritt wagen, den ich vielleicht vorher nicht so getan hätte. Und so ging es mir gerade, voller Tatendrang und auch mit einem sehr guten Lebens- und auch Gesundheitsgefühl. Ja, so war ich gerade unterwegs, auch mit vielen Projekten in der Schublade und die Auftragsbücher, die hatten wir voll.
An einer Sache bin ich jetzt sofort hängen geblieben. Du hast gesagt, du hattest so ein total gutes Gesundheitsgefühl. Es ist dann ja anders gekommen, darüber sprechen wir gleich. Ist das was, wo du heute sagst, das hat mich irgendwie nachhaltig irritiert, dass ich irgendwie dass mein Gefühl nicht übereinstimmte mit dem, was war?
Ja, total. Und es ist wie mit so vielen Dingen im Leben, wo man oft sagt, im Nachgang ist das alles so, ich will jetzt nicht sagen merkwürdig, aber so verrückt, indem ich es erfahren habe bei meiner Frauenärztin. Das war sozusagen die Routine-Jahreskontrolle. Am Ende jeder Routine tastet sie immer meine Brust ab und wir quatschen einfach die ganze Zeit dabei, weil ich schon sehr viele Jahre bei ihr bin. Und sie hat mich dann, als sie im allerletzten Step die zweite Brust in Angriff genommen hat, hat sie mich dann gefragt, und wie fühlen Sie sich so? Und dann habe ich gesagt, oh, wissen Sie was, ich fühle mich so kerngesund. Und in dem Moment sagt sie zu mir, oh, was ist das denn hier? Und
oh Gott.
Fest meine Brust ein bisschen fester an und das würde ich mir jetzt gerne mal unterm Ultraschall ansehen. Und ich habe dann eigentlich die ganze Zeit gesagt und gedacht, ach, das ist bestimmt so ein kleines gutartiges Knötchen oder irgend so eine Drüse oder so, war überhaupt nicht beunruhigt. Meine Frauenärztin allerdings wurde ganz blass und hat dann Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, oh nee, das sieht nicht gut aus. Und manchmal, wie das so ist im Leben, wenn so besondere Momente sind, hat man so zwei Ebenen. So die eine Ebene, die äußerlich gesagt hat, ach, das ist bestimmt nicht so schlimm, habe ich trotzdem genau gesehen, wie ernsthaft sie geworden ist. Und sie ist sonst nämlich auch sehr besonnen. Ich habe dann den Schatten da gesehen und habe noch so einen kleinen Witz gemacht, der sich eigentlich durch die ganze Behandlung da gezogen hat, weil diese Form war eben nicht rund, sondern sie sah aus wie so ein kleines Ampelmännchen. Also hatte so einen Kopf, zwei Beine und zwei Arme. Und sie sagte, das sei so typisch dafür, dass es nichts Gutartiges, sondern was Bösartiges. Das hat sie sofort gesagt. Und ich war trotzdem noch sehr, in dem Moment noch sehr positiv. Und dann hat sie zum Schluss zu mir gesagt, das wünschte ich auch, aber nach meiner Erfahrung sieht es nicht gut aus. Und hat mir dann über den Arm gestreichelt, als ich rausgegangen bin. Und das hat sie wirklich noch nie gemacht vorher, obwohl ich da schon 20 Jahre oder so bin. Und es war Gründonnerstag und sie hat sofort in der Klinik angerufen und mir einen Termin gemacht für direkt nach Ostermontag. Also am Dienstag nach Ostermontag hatte ich schon einen Termin und ich bin dann da raus und stand auf der Straße und dachte, was war das jetzt? Also es fühlte sich dann so mit einem Schlag so lebensbedrohlich an, einfach nur, weil sie sofort diesen Termin gemacht hat und ich hatte bis dato gar keine Erfahrung mit irgendwelchen Krankheiten. Und war ein bisschen wie vom Kopf geschlagen. Und dann habe ich als erstes meinen Mann angerufen. Und bei dem Gespräch ist es dann aus mir herausgebrochen. Da habe ich dann im Berichten, habe ich dann auch erst weinen können. Also weil vorher war ich so unter Schock, glaube ich.
Ja, ich merke gerade zwei Dinge. Das eine ist, ich habe das noch nicht erlebt, aber ich habe diese Situation schon 100-fach erlebt. Also nur, dass sie anders abgebogen ist. So dieses, man sitzt beim Arzt und dann guckt er das an und was für ein Gesicht macht er dann? Also ich kann mir das sehr vorstellen, wie das ist, wenn das dann in die andere Richtung läuft und dass man auch einen Moment braucht, bis das überhaupt ankommt, weil man die Schablone dieser Besuche kennt. Nur, dass es jetzt eine andere ist. Ne? Und das andere, was ich denke, ich finde es jetzt nochmal irre zu spüren, dass man unter Freundinnen so dann eben doch nicht spricht. Dass man so ganz genau erzählen kann, wie ist es gewesen? Oder es erzählt oder dass man auch so genau fragt.
Ist es vielleicht so wie mit Geburten, dass vielleicht da auch beim Gegenüber oder in diesen Gesprächen ja auch oft so die Angst mitschwingt, will ich eigentlich alles so genau wissen?
Genau.
Und sowieso hatte das sehr viel mit Schwangerschaft und Geburt zu tun. Man versteht es erst, wenn man es selber erlebt und man fühlt es erst, wenn man es selber erlebt. Und ich finde, nichts kann einen darauf so richtig vorbereiten. Das, so geht's mir jedenfalls.
Ich denke bei diesem Abtasten immer, da finden die doch eh nichts. Die machen das ja nicht so häufig, wie so Leute, wenn du ins Mama-Zentrum gehst, die nichts anderes machen, als diese Bilder anzugucken. Ich bin immer total skeptisch. Mich beruhigt jetzt erstmal, dass die das so gefühlt hat. Ich kann mir das so schwer vorstellen, wie man das so klar fühlen kann. Das finde ich jetzt erstmal beruhigend. Es gibt dann nachher auch noch andere Dinge in deiner Geschichte, die nicht so beruhigend sind. Aber genau, das finde ich, ist jetzt für mich schon mal neu.
Ja, das liegt natürlich auch an der Art des Tumors. Ne? Es gibt ja auch noch andere Brustkrebsarten, die ganz anders liegen und sich verhalten, deswegen nicht ertastbar sind. So, ne? Aber ich glaube, die allermeisten lassen sich ja auch also selbst ertasten. Und tatsächlich, Fun Fact, mein Mann hatte es schon mal gespürt und mir auch gesagt und ich bin da so ein bisschen drüber weggegangen tatsächlich.
Hast du eine Erklärung heute dafür?
Ich glaube, meine ganz persönliche Erklärung ist, dass ich es nicht so ernst genommen habe. Also oder anders gesagt, ich davon ausgegangen bin, dass ich einfach so ein gesunder Mensch bin und nicht krank werde. Ist leider ein Trugschluss.
Okay, also das ist jetzt vielleicht der Moment, wenn uns Frauen zuhören, die betroffen waren oder sich sehr davor fürchten. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie es dir dann ergangen ist und auch darüber ehrlich sprechen, wie es für dich war und was das für dich so bedeutet hat. Wer jetzt merkt, oha, das geht mir doch ganz schön nah, vielleicht einfach eine andere Folge hören. So, weil wir wollen hier ehrlich sprechen. Gleichzeitig ist es eine mutmachende Geschichte. Du bist hier, du hast es hinter dir. Und trotzdem, also ich merke schon, obwohl ich zumindest im Moment glaube, davon nicht betroffen zu sein, dass es einem dann doch nahe geht, weil es um so viel geht. Also jeder ist eingeladen, dann auch zu merken, okay, nee, das geht mir jetzt hier zu nah. Dazu will ich jetzt nur einladen, bei jedem, der es hört. So, du bist dann in dieser Klinik gewesen. Dann war relativ schnell klar, die hatte leider recht.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen soll. Ich persönlich bin da so rangegangen, dass ich alles wirklich ganz genau wissen wollte von Anfang an und nachdem eine sogenannte Stanzbiopsie gemacht wurde, also das ist so das Erste, was gemacht wird.
Eine Gewebeprobe, ne?
Genau, da wird dann Gewebe entnommen, das wird eingeschickt und das wird dann untersucht. Da wird eben festgestellt, ist es Krebs, was für eine Art von Krebs ist es, welcher Grad und so weiter. Da werden so ein paar Parameter eben festgelegt. Und ein bisschen Gewebeprobe vom Tumor wird entnommen, dann wartet man auf dieses Ergebnis und das ist dann das entscheidende Ergebnis, um dann die Therapie im Nachgang festzulegen. Dann bin ich mit meinem Mann dann hingegangen zu diesem Termin, tatsächlich mit dem Wunsch, mit dem Gedanken, dass alles gut sein wird. Also ich war immer noch nicht so richtig davon überzeugt, dass es wirklich Krebs sein könnte. Und so saßen wir beide auch in diesem Gespräch und so sehr hat es uns dann auch getroffen. Also meine jüngere Tochter, die so ein bisschen anders noch drauf ist als ich, hat sehr pragmatisch vorher zu mir gesagt, stell dich auf das Schlimmste ein, Mama, damit das nicht so ein Schlag wird. Aber so bin ich halt nicht. Ich stelle mich immer auf das Beste ein. Und in dem Moment, da gab es diesen, ich würde sagen, Filmmoment, der dann so, man hört nur die Worte aggressiv und schnell wachsend und in dem Moment fliegt man so ein bisschen aus der Kurve, weil es einfach das ganze Leben so in Sekunden auf den Kopf stellt. Und ich merkte nur, wie mein Mann verstummte und ich dann, glaube ich, gefühlt umgestellt habe auf, okay, ich schreibe jetzt alles auf, ab jetzt. So, ich möchte gern alles verstehen und alles wissen und bitte erklären Sie mir alles.
Also es ist so schade, dass die Leute dich nicht kennen, weil ja. Für mich ist das wirklich totaler Alexandra-Modus und gleichzeitig denke ich darüber nach, was dann so die eigene Biografie damit zu tun hat, wie man auf solche Nachrichten reagiert oder wie man sie wegschiebt, was bringt man mit an Erfahrungen mit Krankheiten und dem Leben anderer und was bedeutet das für den eigenen Umgang damit? Das ist total. Ja auch bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Ich bin absolut wahnsinnig ängstlich. Also die Schlüsse, die ich in meinem Leben aus meinen Erfahrungen gezogen habe, sind ganz andere als deine. Deswegen musste ich gerade so lächeln, weil ich dachte, du bist halt so eine Kämpfernatur, so eine furchtlose Frau in meiner Wahrnehmung. Ich bin genau das Gegenteil. Dabei ist bei euch auch viel passiert, so im Vorhinein. Aber ja, okay. Und die nächsten Monate, also man weiß dann, okay, das und das steht jetzt an. Dazu gehörte OP und Chemo, schätze ich mal.
Ja, genau. Also im Grunde genommen umgekehrt. Also mein Tumor saß halt direkt unter der Brustwarze. Und mein Arzt hat gesagt, in der Tumorkonferenz wurde eigentlich beschlossen, dass ich erst operiert werde und dann die Chemo bekomme. Das hätte zur Folge haben können, dass ich meine Brustwarze verliere. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich nicht. Was können wir tun, um das zu vermeiden? Dann hat er gesagt, pass auf. Ich schlage euch vor, dass wir das umgekehrt machen. Wir machen erst eine Chemotherapie und eine Antikörpertherapie, damit der Tumor kleiner wird. Und dann habe ich die Möglichkeit, so zu operieren, dass die Brustwarze versorgt bleibt und ich die behalten kann.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Also das ist dann jetzt meine Erfahrung in dem Moment gewesen, dass man auch so verhandeln kann und auch darüber reden kann, was habe ich für Therapiemöglichkeiten. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielen Frauen auch so geht, dass sie erstmal einfach nur Ja sagen, weil sie auch ängstlich sind oder auch geschockt sind und so. Und ich fand das ein gutes Gefühl in dem Moment.
Vielleicht nochmal zu dem, was du eben gesagt hast. Also was sagt man Leuten, was bei einer Geburt abläuft und was da alles sein kann? Und gleichzeitig finde ich aber eben auch, also bei einer Geburt zum Beispiel oder jetzt eben in deinem Falle bei anderen Dingen, aber wenn du dann drin bist und diese ganze Machtlosigkeit gegenüber diesem Medizinapparat spürst und denkst, bin ich jetzt die Einzige, die das hier nicht sofort verstanden hat? Das ist halt das, was ich gern verhindern würde mit so einer Folge. Ja, also dass man einfach darüber spricht, man darf das alles fragen. Man darf auch sagen, ich will was anderes oder ich wünsche mir was anderes. Und davon erzählt deine Geschichte ja auch, dass da Luft ist, wenn man den Stier bei den Hörnern packt und das wirklich wissen will, dass es dann eben auch je nach Fall auch Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen, wie vorgegangen wird, ne?
Ja, total. Das setzt natürlich immer voraus, dass man auch einen guten Arzt oder eine gute Ärztin hat, die den Raum auch so aufmacht dafür, ne? Das kann man dann jeder Frau einfach nur wünschen in dem Moment. Und deswegen haben wir dann diesen anderen Weg beschlossen, der jetzt auch nicht so super unüblich ist, wie ich dann später erfahren habe. Aber ich musste in dem Moment das einfach einfordern, dass ich die Brustwarze gerne erhalten möchte, wenn möglich in irgendeiner Form und wie das eben geht. Und im Grunde wird dann trotzdem nochmal Ganzkörper geguckt auch. Das werden noch so ein paar Untersuchungen gemacht, bevor die eigentliche Therapie dann losgeht. Das ist dann auch nochmal ein Moment, der schwer ist, auch dann für die Familie, finde ich. Das war, ich glaube, wirklich insbesondere für meine Familie eine so zwei Wochen bibbern, weil dann geguckt wird, sind irgendwo noch kleine Metastasen. Also man wird dann nochmal, es gibt noch eine Knochenuntersuchung und MRT. Und in der Zeit wartet man eben auch auf die Ergebnisse und bibbert, ne, weil man natürlich, wenn man Metastasen hört.
Nee, will man nicht,
ja, genau. Das will man nicht, genau. Und das war eben aber zum Glück nicht so. Also es war alles in Ordnung. Und diese Erleichterung, die war tatsächlich sehr frappierend in meiner Familie. Das habe ich dann auch erst an der Reaktion gemerkt, dass, weil alle das so für sich behalten haben oder diesen Elefanten im Raum einfach nicht angesprochen haben.
Aber ich will noch einmal wissen, diese Wochen dazwischen, man kriegt diese Nachricht, man muss das verdauen. Was ist in dir passiert? Was hat sich geändert von dem Tag an, wo klar war, ich bin nicht gesund und hier geht es jetzt um sehr viel?
Ich glaube, dass so ein Moment entstanden ist, der sich anfühlt, als würde die Welt eigentlich stillstehen. Die Welt steht still und man bewegt sich noch in ihr, als würde ich nochmal alles so betrachten. Und gucken, ob das jetzt da so an dieser Stelle in meinem Leben so stehen bleiben kann und darf oder nicht. Und es ist auch so ein Moment, wo ich nochmal auf meine Familie gucke. Und ich finde, es klingt so ein bisschen dramatisch, aber du fragst mich das ja gerade. Und man guckt so, könnte ich jetzt das theoretisch, ist alles in Ordnung mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit meinen Eltern, könnte ich jetzt theoretisch auch nicht mehr für sie da sein. Und das ist so ein Moment, der wehtut. Irgendwann kommt auch noch der Moment, wo man mit sich und einem möglichen lebensverkürzenden Moment beschäftigt. Aber das war für mich vorherrschend. Kann ich jetzt dieses ganze System sich selbst überlassen?
Ich hatte vor vielen Jahren beim Elterngespräch mal ein Interview mit einer Frau, die Brustkrebs hatte, als ihr Kind noch sehr klein war. Und die dann gesagt hat, das Schlimmste war, dass ich meinem Kind die Kindheit versaut habe. Und also was für ein Satz, ne? Den habe ich nie vergessen, wie du jetzt merkst, weil ich das so krass fand, die war selber so vom Tode bedroht und das war das Allerschlimmste für sie, dass die anderen irgendwie zur Last gefallen ist oder dem gefehlt hat in voller Verfügbarkeit, die sie sich gewünscht hätte als Mutter geben zu können. Und das ist so ähnlich, nur dass die halt älter waren. Ne?
Das hatten wir ja am Anfang, genau. Das ist so ein Moment, wo man dann auch in Auszügen eigentlich sagen kann, ja, es wäre in Ordnung. Also sie sind erwachsen, aber natürlich wäre es immer noch schmerzhaft, aber es ist in Ordnung. Und ich glaube, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich wollte einfach nicht irgendeinen Schaden hinterlassen. Das ist echt verrückt, ja. Mhm. Als das dann aber vom Tisch war mit den Metastasen, gehe ich dann so vor, dass ich mich auf das konzentriere, was jetzt vor mir liegt. Mhm. Und da bin ich von Natur aus einfach auch neugierig. Also ich war dann gespannt, was da auf mich zukommt und der Impuls ist dann ganz schnell gekommen, weil ich ja im richtigen Leben Filme mache und Dokumentarfilme mache, habe ich dann gesagt, ich muss das jetzt zu meinem Projekt machen und möchte das mitfilmen, ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht.
Man muss dazu sagen, dass dein bester Freund ein Kameramann ist.
Ja.
Also es war jetzt nicht irgendein Kamerateam, was da mitgegangen ist, sondern einer der Menschen, der dir am nächsten ist.
Ja, genau. Und der vermutlich sowieso auch oft dabei gewesen wäre, auch ohne Kamera. Mhm. Und so konnte er natürlich einfach seine Kamera mitnehmen und genau die mitlaufen lassen. Und mir hat es tatsächlich ganz persönlich geholfen. Ich habe auch zwischendurch ein bisschen Videotagebuch gemacht und ich habe auch tatsächlich Tagebuch geschrieben. Das war eine Anregung von meinem Arzt, dass es hilft, auch Sachen aufzuschreiben. Also da ging es in erster Linie auch um Fragen natürlich, die zwischendurch aufkommen, die man nicht so schnell beantwortet bekommen in dem Moment, wenn man mit dem Arzt spricht, weißt du? Dann später war es dann auch einfach das Schmerz- oder Nebenwirkungstagebuch. Da war dann einfach alles drin. Also körperliche Beschwerden, Fragen an das Team, Fragen an den Arzt, aber eben auch Gedanken, die kreisen und so weiter. Das habe ich alles schriftlich festgehalten und an bestimmten Tagen ist eben mein Kameramann Matthias mitgekommen und hat mit dem Einverständnis des Krankenhauses auch gefilmt. Mir ist gerade noch was eingefallen, was mich auch noch umtrieben hat. diese Fassungslosigkeit, dieses nicht begreifen können, dass es einen trifft. Und dann auch diese Gedanken, die dann kommen, und dafür hilft natürlich auch das Schreiben. Was habe ich dazu beigetragen, dass ich das jetzt bekomme, ne? Dieses Blaming dann auch so. Also es sind so viele Gedanken, die auf mich eingeprasselt sind und die auf die Frauen wahrscheinlich einprasseln. Also wie gesagt, ich habe einfach nie damit gerechnet, dass mich das treffen könnte. Ich habe es eben auch nicht in meiner mir bekannten Familie, kommt es nicht vor. Deswegen war es gar nie Thema. Meine beste Freundin, die meine Partnerin ist, auch in meiner Firma, Christiane, die kennt das auch von Freundinnen, wo das in der Familie vorkommt. Und da ist man ganz anders schon vorbereitet. Irgendwie passt es gar nicht zu mir. Und jeder Freundin oder jedem Freund, der es dann erfahren hat, die waren auch einfach fassungslos. Und die haben auch einfach gesagt, passt überhaupt nicht zu dir. Das finde ich so interessant, dass man, zu wem passt es schon, ne?
Ja, genau. Aber wer würde schon sagen, ach, das passt zu mir?
Ja, ja. Sagt man nicht. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen was auch mit meiner Fassungslosigkeit zu tun, dass ich einfach nie damit, also vielleicht laufe ich auch so rum, mir kann keiner was. Und dann denken alle, der kann keiner was. Das habe ich einfach gelernt, weißt du?
Übrigens, das ist, glaube ich, echt doch ein Riesending. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil, also es ist wirklich ein perverser Wunsch, dass alles irgendwie einen Sinn haben muss. Der kommt da, glaube ich, mit ins Spiel. Ich kenne das von ganz anderen Krankheiten, von Freunden, wo dann das ganze Umfeld darum deutet, hat ja auch viel gearbeitet. Hatte ja auch immer. Also, ne?
Wahnsinn.
Diese ganze Schuld sagen und denkt, shut the fuck up. Ja, also bitte, Leute. Das ist einfach beschissenes Pech. Ja, und es gibt Leute, die rauchen nicht und trinken nicht und machen die ganze Zeit Sport und kriegen es. Und es gibt Leute, die machen das alles und kriegen es nicht. Und klar, wir müssen nicht über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Aber das ist das Letzte, was du in dem Moment gebrauchen kannst. Dieser Brainfuck hätte, könnte, weiß ich nicht. Und das von außen.
Genau so, das ist wirklich schlimm. Und viele meinen es dann auch gut. Die sagen dann irgendwie, der Stress und die Arbeit. Und du musst dann einfach kürzer treten und dies, das. Und das löst in mir noch viel mehr Stress auf.
Ich will aber gar nicht kürzer treten.
Genau. Und da kann ich aber meinen tollen Arzt zitieren, dem ich das auch gesagt habe, also was habe ich jetzt dazu beigetragen, wie kommt das zustande, etc. Und er hat dann zu mir gesagt, Frau Hardorf, vergessen Sie es. Stellen Sie sich vor, es ist ein Autounfall. Sie sind auf die Straße gelaufen, ohne auf die Straße zu gucken, und dann kam ein Autounfall. Also er hat es einfach mit einem Autounfall verglichen, und ich fand es in dem Moment so erleichternd, weil ich dachte so, ja, okay. Das sage ich ja auch immer. Ich weiß nicht morgen, ob ich morgen vom Bus laufe. Also es ist ein Unfall. Er hat es dann als Unfall in der Zelle beschrieben, dann im Nachgang. Und das hat mir in dem Moment sehr gut getan.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich finde auch, also ich bin total anders unterwegs, weil ich immer diesem Machbarkeitswahn unterliege und aber sehr gut weiß, es ist ein Wahn. Ja, also dieses Gefühl von, ich habe das irgendwie in der Hand. Also auf dem bin ich ganz sicher unterwegs. Ne? Also ich tue alles, was ich tun kann und was in meiner Macht steht, damit das nicht passiert. Und in Wahrheit ist unsere Macht sehr begrenzt, und das ist aber auf eine andere Weise auch sehr tröstlich. Du musst dich also bis zu einem gewissen Grad einfach von Moment zu Moment fallen lassen und dich freuen, dass es ist, wie es ist. So, ne? Das wäre ja der Umkehrschluss.
Ja, total. Das ist eigentlich das, was ich vorhin mit mir kann keiner was eigentlich meine, ne? Dass ich immer eine Lösung parat habe für alles in der Welt und für jeden und für mich selber auch. Und in dem Fall gibt's einfach keine, außer mich jetzt dem hinzugeben. Und das ist tatsächlich tröstend, wenn man sich einmal darauf einlassen kann.
Du hast dann diese Chemo gemacht. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, wie Geburt, nur andersrum. Also du hast es erzählt, schlimmer, als du es dir vorgestellt hast, gewesen. Man sitzt da halt ganz lange rum, kriegt dieses Zeug in sich rein, damit der Tumor eins aufs Dach kriegt.
Ja, also das Verrückte ist, ich versuche das mal einfach in relativ kurz zu skizzieren. Das Verrückte ist ja, wie gesagt, ich habe mich pudelwohl gefühlt, kerngesund. Und so geht man dann da auch rein, also auch mit so einem Status sozusagen, körperlich und auch seelisch tatsächlich. Und dann ist es ja so eine Therapie, in meinem Fall von 12 Wochen. Du gehst einmal die Woche dahin und bekommst diese Chemotherapie, das ist verbunden mit vielen Untersuchungen im Vorfeld dann jeweils, deswegen dauert es so lange. Und dann läuft diese Chemo über einen bestimmten Zeitraum in dich hinein.
Über einen Tropf.
Über einen Tropf, genau. Und du liegst, in der Regel liegst oder sitzt, aber ich habe meistens gelegen, weil ich darunter auch sehr müde geworden bin, mit anderen Frauen auf dieser Tagesklinik. Und ich muss sagen, ich war, wie gesagt, sehr gesund, und die ersten 3-4 Male habe ich gedacht, boah, das stecke ich mit links weg, so wie immer, so wie alles. Aber das ist dann ja logisch, dass dann der Körper mit der Zeit natürlich immer schwächer und schwächer wird, und dann verträgt man es auch schlechter, beziehungsweise die Nebenwirkungen
nehmen zu.
Sind einfach stärker, ne? Ja, die nehmen zu und es wird unangenehmer. Und mir ging es so, dass ich einfach diesen Gang auch zum Krankenhaus auch schon so wahnsinnig emotional anstrengend fand, meine Vene da hinzugeben, wieder dieses alles über mich ergehen zu lassen, und das zermürbt einen so mit der Zeit. Mhm. Und auf der anderen Seite, was ich so wahnsinnig, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, toll und bereichernd fand, waren diese Kontakte zu diesen vielen anderen Frauen. Also als ich das erste Mal auf dieser Station saß und gewartet habe, dass ich aufgerufen werde, habe ich mich so umgeguckt und habe alte Frauen gesehen, junge Frauen gesehen, dicke Frauen gesehen, dünne Frauen gesehen, Frauen mit Haaren, Frauen ohne Haare, Frauen mit Partner, ohne Partner, mit Kindern, mit Partnerinnen. Also es war wirklich einfach alles dabei, Frauen mit Migrationshintergrund und so weiter. Also es war so, und ich dachte so, wow, hier sitzen wirklich Frauen aller Couleur drin und es gibt gar keine Vorgabe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Es war so ein, oder von da an immer dann auf dieser Station so ein, hey, wir sitzen hier alle in einem Boot. Es war so eine liebevolle Umgebung und so eine, brauchst du was? Wie geht's dir gerade? Wo stehst du gerade? Also man war so in so einem gemeinsamen Boot, wo man auch nicht runter kann, und man hat sich ausgetauscht und gestützt. Und das fand ich Wahnsinn.
Es erinnert mich irgendwie an ein Buch, ich weiß, das glaube ich gar nicht auf Deutsch, Tribe heißt es, das erzählt davon, dass Menschen eigentlich in diesen Situationen eigentlich immer dieses Stammesgefühl wieder kriegen. Ja, also dieses so, wir sind hier vom Stamme derer, die eben jetzt das durchmachen, und dass das unglaublich stärkend ist, und das hört sich für mich wirklich sehr danach an. Gleichzeitig denke ich, und das wollte ich dich fragen, wenn du sagst, da sitzt jetzt nicht nur aller Couleur und aller Hintergründe, sondern eben auch unterschiedlicher Stadien in dieser Krankheit, ist das was, herrscht dann da auch so eine Art Tabu, dass man jetzt nicht sagt, ich bin übrigens zum dritten Mal hier, oder weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Man selber denkt, oh, super, danach ist der Scheiß vorbei, und dann sitzt dann neben dir jemand, haha, das habe ich auch gedacht. Wie wird damit umgegangen?
Ich würde sagen, tabulos. Ich habe schon ein paar Mal geschluckt, als ich die ersten Male gesagt bekommen habe, ich habe es vor 6 Jahren gehabt oder ich habe es vor 10 Jahren gehabt oder so, dass ich dann denke so, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen.
Genau, genau, das denke ich mir nämlich, ja.
Und gleichzeitig ist es auch in Ordnung, weil da sitzt dann eine Frau, die lernst du dann innerhalb von 2-3 Stunden ein bisschen kennen, und dann ist es einfach so auch ein wertvolles Gespräch.
Mhm.
Und das Mitgefühl ist dann eher vorherrschend, und auch die, finde ich, ein bisschen die Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit ist dann auch, tut ja dann auch gut. Eigentlich ist es so wie eine kostenlose, sehr coole Selbsthilfegruppe einmal wöchentlich. Mit Tipps und Tricks noch dabei auch. Das ist irgendwie sehr cool. Du, mir ist noch was eingefallen, was ich so, auch dieser Switch, also am Anfang war ich ja körperlich und mental so stark. Gleichzeitig war ich auch ein bisschen entrüstet, weil...
Das ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
Ja, weil ich nach diesem ersten Schock und nach diesem ersten Loch war auch so ein bisschen Entrüstung und auch Trotz dabei, weil ich dachte so, nee, also liebes Leben, ich habe jetzt hier echt eine Menge geleistet für die Gesellschaft. Ich habe hier irgendwie eine tolle Familie, 2 erwachsene Kinder, und ich habe mich jetzt hier gut aufgestellt, und eigentlich war ich jetzt dran. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, sag mal, was soll denn das jetzt? Also warum muss ich mich jetzt hinten anstellen? Nö, das mache ich jetzt nicht. Ich mache einfach jetzt aus dem, was mir jetzt passiert, mache ich Gold. Und ich glaube, das hängt auch dann ein bisschen dann damit zusammen, dass ich gesagt habe, ich filme das, weil ich mir diese Macht wiedernehmen wollte.
Ah.
Das muss ich auch gleich noch sagen, weil du das Wort Krankheit benutzt hast. Es gibt ja auch sowas wie den, also in meiner Wahrnehmung, und mir hilft ja auch immer ein bisschen Humor.
Merkt man gar nicht.
Der, sagen wir mal, der Krebsbonus, ja? Wenn du irgendwo hingehst und du, also als man mir es noch nicht ansehen konnte und ich weiß nicht, in irgendeinem Amt oder an irgendeiner Stelle irgendwas brauche, und manchmal oder oft begegnen einem ja dann Leute, die dann mies gelaunt sind oder einen schlechten Tag haben oder ihren Job gar nicht mögen, und ich dann gerne was möchte, dann habe ich gemerkt, wenn ich das Wort Krebs in den Mund genommen habe, also gesagt habe, ja, weil ich Krebs habe oder ich habe Krebs oder wegen meiner Krebserkrankung muss ich das und das, dass sofort auf der Gegenseite so ein Switch war.
Mhm.
Am Anfang fand ich das schrecklich, weil ich das Gefühl hatte, dass die Krankheit jetzt mich bestimmt oder mein Leben oder mein Bild, mein Selbstbild so ein bisschen bestimmt. Und man möchte ja nicht das arme Häufchen Elend sein in den Augen der anderen. Zumindest möchte ich das nicht.
Mhm.
Und irgendwann, als dann der Humor wieder Überhand genommen hat, habe ich gesagt, ach so, nee, pö. Ich stelle das jetzt einfach vorne an. Ganz vorne steht ich habe Krebs und deswegen hast du Rücksicht zu nehmen ein bisschen auf mich. Also weißt du, so dieses Gefühl innerlich, sich nicht dafür zu schämen oder sich schlecht zu fühlen oder klein oder schwach.
Ja, aber es ist eben auch nicht nur Humor. Ich finde, es ist ein sehr ernstes Thema, weil im Grunde geht es ja genau darum. Den Dingen fällt eine andere Gewichtung zu. Verdiene ich Geld, ja oder nein? Das hast du dir nicht ausgesucht, verdammt nochmal. Ja, sondern du musstest das machen und du hast dann dadurch irgendwie Verdienstausfall. Also all diese Dinge, die da dranhängen. Es ist ja so, dass dieser Krebs die Weichen völlig neu gestellt hat.
Total.
Und dass man das Recht hat zu sagen, also ich nehmt Rücksicht, ja. Und ich selber fange jetzt auch an, mir einzugestehen, auch ich muss Rücksicht auf mich nehmen. Ich muss die Dinge anders machen und nicht mehr, nee, passt schon.
Ja, genau. Das stimmt. Ja. Es ist mit einem selber natürlich auch so das größte Learning für mich. Oder eins der größten, da waren viele Learnings, aber eins der größten Learnings ist, als es mich dann zur Mitte der Therapie hin, oder sagen wir mal zum letzten Drittel der Therapie hin, mich so in die Knie gezwungen hat, dann auch zu sagen, ich gebe mich geschlagen und es ist einfach eine Hardcore-Therapie und ich kann da nicht einfach so durchgehen, sondern ich muss einfach auf mich achten und ich muss mir Gutes tun und vor allen Dingen mir Gutes tun lassen.
Mhm. Ja, also das anzunehmen, diese Schwäche anzunehmen, welche Geschichte erzähle ich mir von mir selber? Ne, so, und so wie ich dich kenne und sehr lieb hab, ist die Geschichte, die du dir immer erzählst, ich bin die, die alles macht, die sich nichts bieten lässt, die das Leben bei den Hörnern packt, so. Und dann ist auf einmal eine andere Geschichte dir aufgezwungen, der du trotzdem damit begegnet bist, aber irgendwann merkst du so, okay, jetzt ist hier irgendwie andere Umstände. Aber ich kann mir denken, dass dieses gefilmt werden eben auch dazu eingeladen hat, diese alten Geschichte auf eine gute Weise festzuhalten. Weil du Protagonistin auch jetzt warst. War das so?
Ja, absolut. Und auf eine gute Weise ist vielleicht die richtige Beschreibung, weil ich, jetzt muss ich mal eben kurz schlucken, warte. Weil ich war so wirklich so überrascht, wie einschneidend so eine Brustkrebserkrankung ist auf so vielen Ebenen. Wie sehr das dein Selbstbild angreift auf so vielen Ebenen als Frau. Ich kann das alles gar nicht aufzählen. Vom Haarverlust, den ja jeder kennt, das war bei mir, ich würde mal sagen, gar nicht so schlimm, wie wir alle angenommen haben, weil ich hatte ja sehr langes Haar, sehr volles, sehr langes Haar. Und als es dann ab war, war ich überrascht, dass ich mich nicht anders gefühlt habe. Mir ging es mit anderen Dingen so, wie gesagt, es ist ja bei jeder Frau anders, ne? Man erlebt so viele Nebenwirkungen, aber es hat so viel auch mit mir als Frau zu tun, weil man hat ja nicht nur oben Haare, man hat auch unten Haare und unter den Achseln Haaren und diese Chemo greift die Schleimhäute an. Es wird irgendwie alles vorübergehend wirklich sehr angegriffen und es macht was mit einem.
Ja.
Und es ist so ein bisschen wie so nach einem, ich habe immer das Bild von einem Atomunfall genommen. Klingt jetzt sehr hart, aber so dieses Bild von mir, ich schmecke nichts mehr. Es waren so viele kleine Details, ja. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen, aber diese sich mit sich auseinandersetzen.
Es ist ein Frontalangriff, ja.
Ja, also die Brust ist angegriffen, mein äußeres Erscheinungsbild, die Haare, die Libido, die Sexualität, das gehört ja alles dazu. Mhm. Es ist alles im Wanken und nicht mehr da, wo es sitzt eigentlich. Und das ist auch echt, ist eine Nummer. Und was ich sage, ich muss nur den Bogen schließen, weil mit dem Film und der eigenen Geschichte und auf eine gute Weise. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es so viel Sinn macht, das mal zu filmen und auch so in diesen Unterhaltungen mit den Frauen zu hören, wie verletzlich wir Frauen dann alle unter dieser Therapie eigentlich sind, emotional und körperlich. Das war mir nicht so klar. Es war mir nicht so klar und ich empfinde jetzt so viel mehr Mitgefühl für all diese Frauen, die da durchgehen. Und das war ein großes Aha-Erlebnis.
Was hat dir geholfen?
Ich finde, Bewegung innerlich und äußerlich hat geholfen, weil es wirkt sich sehr viel auf deine Kraft aus, ne? Und man hat eigentlich die ganze Zeit das Bedürfnis, zu liegen und in Ruhe gelassen zu werden. Und das hilft nicht nur dem Körper, sich zu bewegen, sondern auch dem Geist einfach. Das weißt du auch. Also
das weiß ich wirklich auch.
Ja. Es tut so gut. Und ich habe mich trotzdem noch mit Freundinnen getroffen, bin trotzdem noch ins Kino gegangen und auf kleine Ausflüge am Wochenende. Und Also das meine ich auch mit Bewegung, ne? Also
innere Bewegung, also trotzdem ins Kino, trotzdem.
Ja, genau. Und trotzdem auch essen gehen, auch wenn man gar nichts schmeckt zum Beispiel, ist einfach das Ereignis gut und dann im Austausch mit der Person dann zu sein, was man eigentlich jetzt gerade schmeckt und da auch, mir hilft dann immer der Humor, in Bewegung bleiben. Und die Gespräche mit den Frauen haben mir einfach wahnsinnig geholfen und es haben sich ja auch so ein paar kleine Freundschaften auch entwickelt daraus.
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch eine ganz praktische Frage, die natürlich auch was mit diesem Podcast jetzt zu tun hat, die hier gestellt werden muss. Was heißt das denn jetzt alles für dich als Frau, die ja auch in den Wechseljahren ist oder in der Menopause, wie auch immer? Haben sich da Beschwerden oder so verschlechtert? Und was könntest du jetzt überhaupt gegen Wechseljahressymptome machen, jetzt nach dem Brustkrebs, so wie er jetzt diagnostiziert ist?
Ich hatte vor der Diagnose eine Hormonersatztherapie begonnen, die sehr gut geholfen hat gegen Beschwerden, die begonnen hatten wegen der Menopause. Zum Beispiel Schlafstörungen oder auch Knochenschmerzen und auch Stimmungsschwankungen. Und diese Hormonersatztherapie, die ich als Creme vorher bekommen habe und aufgetragen habe, die hat mir tatsächlich sehr gut getan. Und ich musste damit aber sofort aufhören, als ich die Diagnose erhalten habe, weil mein Krebs eben ein hormonbasierter Krebs ist. Es ist nun leider so, dass ich jetzt im Anschluss an die OP und die Bestrahlung im Grunde genommen eine Hormontherapie angesagt ist. Und zwar eine, die genau das Gegenteil bewirkt, nämlich die Östrogene runterdrückt, damit eben keine Hormone wieder dazu führen, dass vielleicht ein Krebs erneut auftritt. Und insofern haben sich natürlich die Beschwerden, die ich zuvor hatte, vor der Hormonersatztherapie und vor der Krebstherapie, wieder ein wenig verstärkt, auch durch die Chemotherapie selbst. Da kann ich jetzt auch eigentlich sehr schwer unterscheiden, was kommt eigentlich von was. Aber im Grunde genommen ist das eine Aufgabe, die dazu kommt, dass man eben mit den Beschwerden der Menopause anders zurechtkommen muss, jetzt mit alternativen Mitteln. Und das ist sozusagen das Ergebnis.
Mhm. So, jetzt kommen wir nicht umhin, einmal zu sagen, du hast das also alles über dich ergehen lassen. Es gab noch eine Operation.
Ja, stimmt. Ich habe es ganz kurz sogar ausgeblendet, den Plotpoint. Ich hätte es eigentlich nicht besser schreiben können. Ja, am Ende der Therapie stand die Operation an, die dann auch vollzogen wurde. Das heißt, der Tumor wurde entnommen. Mhm. Ich habe eine brusterhaltende OP bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe danach eine sehr gut anzusehende neue Brust plötzlich gehabt mit meinem eigenen Gewebe, weil sie einfach natürlich kleiner geworden ist und fester, dadurch, dass was entnommen wurde und sozusagen.
Etwas Gutes muss es ja auch haben.
Ja, total. Also es ist wirklich was Witziges, so eine 20-jährige Brust plötzlich wieder zu haben. Und im Folge dieser Operation folgt dann sozusagen auch immer eine Untersuchung. Es wird ein Befund erstellt von dem Gewebe, was entnommen wird, beziehungsweise es gibt dann danach ein Gespräch, um zu besprechen, wie es weitergeht. Weil je nachdem, wie klein der Tumor geworden ist, wie viel Krebsrückstand noch in den Rändern war, wird entschieden, braucht es eine weitere Chemo. Klar war zu dem Zeitpunkt, dass ich auf jeden Fall weiterhin Antikörper bekomme. Übrigens auch etwas, was ich vorher nicht kannte und was auch nicht zu verachten ist, dass die Antikörpertherapie, die man alle 3 Wochen bekommt, in meinem Fall. Und diese Antikörpertherapie, die sorgt eigentlich dafür, dass der Tumor schrumpft. Und zwar erwiesenermaßen relativ gut. Und es gab dann das Gespräch nach der OP und nach der Befundung mit meinem Arzt. Und nun war es so, dass mein Kameramann auch mit dabei war und mein Arzt plötzlich gesagt hat, dass er doch bitte gleich einmal rausgehen soll, weil er gerne was besprechen möchte. Das war so ein Moment auch, ähnlich wie zu Beginn, wo ich gedacht habe so, ui, jetzt ist hier irgendwas ganz Spezielles, weil es war eben vorher ganz natürlich.
Dass er dabei war, weil das so verabredet war.
Ja, genau, genau. Und dann hat mir mein Arzt im Gespräch gesagt, dass bei der Erstbefundung im April ein Fehler unterlaufen sei und mein Tumor gar nicht so aggressiv und gar nicht so schnell wachsend sei, wie zunächst gedacht.
Das heißt, du hättest eigentlich keine Chemo machen müssen.
Richtig.
Schnell übersetzt, sozusagen für die Hörerinnen.
Ja, na klar. Ich hätte keine Chemo und keine Antikörpertherapie kriegen müssen. Und mein Arzt hat sich auch zum einen dafür entschuldigt, also dass wir als Familie so sehr unter dieser Diagnose gelitten haben. Und zum anderen eben auch, dass ich diese Therapie bekommen hat und er hat eben gesagt, dass ich übertherapiert worden bin.
Ja. Gut, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Während wir das tun, will ich einmal nur zusammenfassend sagen, nach dem, was ich von dir verstanden habe, du bist natürlich dann Dokumentarfilmerin auch und hast gesagt, wie ist es dazu gekommen? Es gab eine Frau, soweit ich weiß, die du gut kanntest, der das Gleiche, also exakt das Gleiche widerfahren war, die du kennengelernt hattest während dieser Chemotherapie. Und dann kam raus, es waren noch viel, viel mehr Frauen von dieser Übertherapie oder, wenn du so willst, nicht ganz richtigen Diagnose betroffen. Mhm. Was ist das Ergebnis deiner Recherchen? Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst, weil ich möchte, dass es auch eine persönliche Geschichte bleibt. Aber dennoch, was ist rausgekommen dabei?
Also ich kann ja auch nur von dem Stand heute sprechen, ja, weil inzwischen gibt es ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und da ermittelt eben die Staatsanwaltschaft und das dauert wahrscheinlich noch, bis da Genaues rauskommt. Mhm. Das Ergebnis ist zunächst mal, dass es über 30 Frauen betroffen hat, nicht nur in dem Krankenhaus, in dem ich behandelt wurde, sondern auch in weiteren Krankenhäusern und auch von niedergelassenen Zentren. Mhm. Weil eben dort in meinem Krankenhaus zentral die Befundung stattfand von Stanzbiopsien. Und ich rede jetzt auch nur von Brustkrebspatientinnen, weil mein Arzt hat glücklicherweise in dem Moment, für den war das ja auch ein Schlag. Also mein Arzt hat ja aufgrund des Befundes diese Therapie bei mir angesetzt und mich dann damit übertherapiert. Das heißt, er hat es ja quasi dann im Grunde genommen ausgelöst, wenn du so willst, dieses Leid.
Naja, auf Grundlage der
pathologischen
Diagnose.
Der Befundung in der Pathologie, genau. Mhm. Und er hat wie zunächst meine Freundin damit konfrontiert und dann eben mich. Und als er dann das festgestellt hat, dass wir beide betroffen sind, hat er gesagt, das muss er untersuchen lassen, weil das ist nicht normal. Also vielleicht noch auch nochmal zur Erklärung, was ihn hat stutzig machen lassen, ist die Größe des Tumors, den er entnommen hat. Weil in meinem Fall, mein Tumor war zunächst von außen gemessen 18 mm groß und bei der Entnahme 17 mm groß. Das heißt, de facto ist er eigentlich gar nicht geschrumpft. Und bei dieser Therapie, bei dieser Antikörpertherapie ist es eigentlich Standard, dass der Tumor schrumpft. Und das hat ihn stutzig gemacht und daraufhin wurden unsere beiden Befunde nochmal untersucht. Und da wurde eben festgestellt, dass der nicht übereinstimmt mit dem Befund von damals. Stand heute ist es alles zurückzuführen auf eine Pathologin, die bei uns allen die Befundung gemacht hat, die Erstbefundung, und die eben diesen Fehler gemacht hat und entweder eben, man sagt dazu, überinterpretiert oder unterinterpretiert hat, das, was sie in der Betrachtung der Zellen gesehen hat.
Danach hast du mir erzählt, auch mit vielen betroffenen Frauen gesprochen. Mhm. Mit so einer Nachricht gehen wahrscheinlich alle sehr, sehr unterschiedlich um. Du hast gesagt, es gab auch einige Frauen, die gesagt haben, ach, lieber zu viel als zu wenig. Hauptsache, der Scheiß ist weg. Was ist bei dir hängen geblieben? Ich will jetzt mal bewusst ausklammern, dieses ganze Finanzielle. Ja, weil das hat natürlich dazu geführt, dass du ewig nicht arbeiten konntest, genau diese Selbstständigkeit erstmal eine Riesenkatastrophe war, weil keine Einnahmen, du nicht konzentrieren dich konntest und so weiter. Das ist eh klar. Aber was war es innerlich? Also was hat es gemacht, so dieses, es war irgendwie umsonst oder was war das Gefühl, was hängen geblieben ist?
Du hast es schon gesagt, es wird wahrscheinlich jede Frau anders erleben, also eine Fehldiagnose. Ich empfinde diese Fehldiagnose und diese Falschbehandlung fast noch schlimmer als den Krebs an sich. Also, und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um dahinter zu kommen, was das eigentlich alles gerade mit mir macht. Weil die gute Nachricht in der schlechten Nachricht ist ja und war ja, dass der Krebs gar nicht so schlimm ist, wie zunächst befürchtet. Also sozusagen ein paar Ausrufezeichen kann man jetzt wieder streichen und alle Szenarien, die in meinem Kopf umherschwirrten, die kann ich jetzt auch streichen. Also die negativen. Und ich konnte mich nicht freuen darüber, sondern ich habe nur die ganze Zeit so ein schreckliches Gefühl von hintergangen worden sein und verletzt worden sein gehabt. Und auch da, das braucht dann ja auch so einen Moment, um das zu prozessieren. Mir ist es auch sehr schwer gefallen, wütend zu sein. Ich habe von anderen Frauen gehört, die mit ihren Männern zum Beispiel da waren, wo die Männer dann laut geworden sind und auf den Tisch gehauen haben und gesagt, das ist ja wohl, es gibt's ja wohl nicht. Und ich konnte ich nicht. Ich glaube, das hätte mir gut getan und würde wahrscheinlich vielen Frauen oder auch Menschen gut tun, die sowas erleben, dem auch mal Luft zu geben, so weil ich das Gefühl habe, man ist so erschüttert.
Es ist ein Wechselbad der Gefühle, wäre ein Euphemismus. Ja. Also das ist ja absolut krass. Von Todesangst zu, wie bitte? Es war irgendwie alles gar nicht so schlimm. Wollt ihr mich verarschen? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich höre dir zu, aber was mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist, das war auch der Grund, das weißt du auch, weswegen wir mit Diana da ganz lange vorher drüber gesprochen haben, wie wollen wir es machen. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Sie ist Gottlob nicht gang und gäbe. Das hat ja auch der Arzt gesagt, dass das passiert. Es ist einfach auch das ein schrecklicher Unfall in diesem System gewesen. Wie es dazu kam, das wird noch herausgefunden. Grundsätzlich, glaube ich, lässt sich sagen, dass die Tatsache, dass deine Ärztin diesen Krebs ertastet hat und dass wir in diesem Krankheitssystem leben, ein Segen. In anderen Ländern ist es nochmal ganz, ganz anders. Trotz allem ist mir jetzt wichtig, dass Vorsorge vielen Frauen das Leben gerettet hat.
Und ich muss auch sagen, dass dieses Team in dem Krankenhaus so wahnsinnig toll und wertschätzend und liebevoll war zum Beispiel. Also das, man darf auf jeden Fall auch nicht in die Gefahr laufen, sie in Sippenhaft zu nehmen sozusagen. Ja. Es ist das ganze Krankenhaus oder das Brustzentrum oder so. Es ist ein Fehler passiert, der so nicht passieren darf, in einer Menge, die fragwürdig ist. Und das wird jetzt untersucht. Und irgendwann werden wir erfahren vielleicht, wie es dazu kommen konnte. Was ich gerne noch sagen würde, war alles umsonst, weil das Gefühl war natürlich fast das Erste, was ich hatte, ne? Dieses, du schaffst das, du machst das, damit der Krebs weggeht. Ich selber habe mir immer wieder gesagt, box dich da durch, du kannst das jetzt ertragen, und andere haben das natürlich mir auch gesagt. Und dann ist es so, das war einfach alles umsonst, wäre gar nicht nötig gewesen. Und ich habe mich einfach gefühlt wie ein Opfer dieses Systems in dem Moment. Und das war schrecklich. Und da zitiere ich auch gerne meine Kinder wieder, meine Töchter, die dann zu mir gesagt hat, Mama, das war nicht umsonst. Schau dich mal an, was du alles gelernt hast und wie toll du wieder über dich hinausgewachsen bist und was du alles mitgenommen hast. Und das hat mir schon auch geholfen, das so zu betrachten. Weißt du, man kann es ja nicht ändern. Es ist so etwas, es liegt hinter dir, ich kann es nicht ändern. Und wenn ich jetzt mich entscheide, mich auf diese Seite des Opfers zu stellen und zu sagen, das ist mir widerfahren, dann verliere ich da auch wieder so ein bisschen die Macht über die Geschichte. Und für mich ist es jetzt so, vielleicht muss es so sein, dass es mich trifft und meine Freundin, die ich dort kennengelernt habe, damit es überhaupt erst bekannt wird. Weißt du, wie ich meine? Es war so, also es war umsonst, aber die Erfahrung war nicht umsonst.
Mehr kann nicht kommen. Oh Mann, ey, was für ein Ritt. Also alles. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, Alexandra. Wirklich.
Ja, sehr gerne.
Wer wissen will, wie es weitergeht, bisschen Cliffhanger muss ja sein. Du machst natürlich den Film, den du angefangen hast, zu Ende. Und viele, die jetzt noch Fragen haben dazu, die bekommen darin so gut wie möglich Antworten, wenn er dann fertig ist.
Genau.
Dann packen wir ihn auch bei uns in die Shownotes und sagst uns bitte Bescheid. Und dann werden wir den auch nochmal ankündigen. Der wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Und
sehr gerne.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir müssen uns bald treffen.
Das müssen wir. Ich danke dir sehr. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen die Frauen erreichen konnten, die diese Therapie zumindest auch so oder ähnlich durchmachen und sich vielleicht auch daran ein bisschen wiederfinden konnten.
Das hoffe ich auch, ja. Deswegen bin ich ja so froh, dass du dich bereit erklärt hast, hier zu Gast zu sein. Und euch danke ich, dass ihr dran geblieben seid und dass diese ganze Geschichte, dieses ganze Gespräch, es ist länger als normalerweise, aber das geht einfach nicht in 30 Minuten, euch angehört habt. Wir freuen uns immer über Feedback, auch in diesem Falle an podcast@brigitte.de oder Themenwünsche. Ich packe in die Shownotes einen Artikel zu den finanziellen Folgen von Krebserkrankungen und wo man sich Hilfe holen kann. Das finde ich in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig. Das haben wir jetzt nämlich weggelassen, bewusst, sonst wird es zu lang. Aber es ist ein Riesenthema für ganz viele Familien, die finanziellen Folgen dieser Erkrankung. Bis wir uns wieder hören, ganz viele Grüße aus der Lebensmitte und vor allen Dingen an dich, Alexandra.
Dankeschön.
Adieu.
Bis dann. Tschüss.